willkommen zum neuen Thieme-Podcast Let's Talk Osteo. Mein Name ist Falk Stierkart, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Podcaster. In der heutigen Folge wollen wir uns mit der seltenen Erbkrankheit Hypophosphatasie beschäftigen. Ich denke, die wenigsten von uns wissen auf Anhieb, um was es sich bei der Stoffwechselstörung handelt, obwohl sie doch zu progredienten und mitunter lebensbedrohlichen Komplikationen führen kann. Das Motto ist deshalb, daran denken. Der Gendefekt, der HPP der Hypophosphatasie zugrunde liegt, beeinflusst direkt die Produktion der gewebeunspezifischen alkalischen Phosphatase, die bei Betroffenen in zu geringer Konzentration vorhanden ist oder deren Aktivität unzureichend ist. In direkter Folge kommt es zu einer unzureichenden Mineralisierung der Knochen mit Calcium und Phosphat. Die Symptome sind mannigfaltig und können von Muskelschwäche über Schmerzen bis hin zu skeletalen Deformitäten führen. HPP ist nicht heilbar. Aber man kann es behandeln. Ich habe heute die Freude, mit Herrn Gerald Brandt, dem Gründer und ersten Vorsitzenden der Patientenorganisation HPP Deutschland e.V. zu sprechen. Bereits als Säugling wurde er in der Universitätsklinik Würzburg behandelt, wo die Diagnose HPP gestellt wurde. Die Erkrankung prägte seine Kindheit. Es kam zu skeletalen Komplikationen, Verformungen und Knochenbrüchen. Als die Erkrankung im Teenageralter vorübergehend milder zu werden schien, machte Herr Brandt sich nach dem Studium selbstständig. Sein Steckenpferd sind Public Relations. Ich spreche heute also mit einem Profi. Leider verschlechterte sich seine gesundheitliche Situation mit Ende 20 ganz massiv. Der HPP e.V., dem Herr Brandt vorsitzt, wurde 2006 gegründet und feierte im letzten Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Es handelt sich um den weltweit zweiten Patientenverband für Menschen mit HPP. Neben Selbsthilfe und dem Austausch für Betroffene bietet der HPP e.V. auch eine Plattform für Aufklärungsarbeit. Auch zur Erforschung und Behandlung von HPP trägt der Verein bei. Jetzt aber genug der Vorrede. Ich freue mich, meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Brandt, wie geht's?
Hallo, soweit im Großen und Ganzen. Ich würde sagen, gut.
Das ist immer schon mit so einer Erkrankung auch erfreulich. Können Sie uns denn einen kurzen Überblick über Ihre Krankheitsgeschichte und Ihren Werdegang geben?
Ja, Sie haben es ja schon kurz umrissen. Es ging bei mir relativ früh los. Laut Genetik habe ich eine Mischform zwischen einer periodontalen und einer infantilen Form der Hypophosphatasie. Das heißt, die Symptome sind binnen Wochen nach der Geburt langsam sichtbar geworden. Und dann hat man sich relativ schnell auf die Suche gemacht, was im Jahr 1970 trotzdem eine Weile noch gedauert hat, bis man das dann wirklich endgültig festgepinnt hatte, die Diagnose. Insgesamt fast ein Jahr. Aber man hat es immerhin doch damals schon in der Universitätskinderklinik Würzburg hinbekommen. Und das Problem ist einfach, damals gab es halt relativ wenig Erkenntnisse noch. Und die Prognose war dementsprechend düster. Sie ist gut, nehmen Sie das Kind mit nach Hause. Besonders alt wird es ja nicht werden.
Oha. Mit welchen Symptomen hatten Sie denn zu kämpfen?
Das war gar nicht abhängig von den Symptomen bei mir. Also normalerweise, wenn man so eine relativ schwere Form hat, haben die Kinder auch relativ schnell Beschwerden mit der Atmung oder epileptische Anfälle. Das hatte ich nicht. Aber es war relativ schnell klar, dass ich einen Turmschädel entwickle und dass ich offensichtlich auch Schmerzen hatte und nicht bereit war, als Säugling meine Beine zum Beispiel auszustrecken. Daran hat man zuerst erkannt, dass ich irgendwie wohl Probleme habe. Und dann, wie gesagt, mit der Diagnose hat man meine Familie nach Hause geschickt und einfach gewartet, was weiter passiert. Ich habe es dann offensichtlich überlebt. Und im Laufe der nächsten 2 Jahre habe ich langsam angefangen mit dem Laufen. Und dann wurde es immer deutlicher, wo das Ganze hinführt. Also erstmal haben sich dann unter meinem eigenen Körpergewicht die Füße und die Beine deformiert. Gebrochen war zu dem Zeitpunkt noch nichts. Dann als nächstes in der Vorschulzeit fielen dann schon die Zähne aus, die Milchzähne und insgesamt Muskelschwäche, Schmerzen. Und dann hat man auch relativ schnell angefangen zu operieren mit den damaligen Mitteln, die man hatte oder mit dem damaligen Know-how, was alles nicht so wirklich erfolgreich war. Und so ging es immer weiter und dann folgt eins aufs andere. Dann rutscht man doch mal mit Krücken aus auf einer nassen Oberfläche, fällt dann hin, dann bricht man wieder was. Dann wird man wieder einigermaßen zusammengeschraubt, dann geht es wieder nach Hause, dann bricht wieder was. Ja, und so kommt eins zum anderen. Und bevor man sich versieht, verbringt man einen großen Teil seiner Kindheit in Krankenhausbetten oder zu Hause auf der elterlichen Couch.
Was ist denn aus Ihrer Sicht so die größte Herausforderung für Menschen, die diese Diagnose HPP heute bekommen?
Na, da muss man unterscheiden. Es gibt ja einmal diese frühkindlichen Formen oder kindlichen Formen. Da müssen die ganzen Familien eigentlich ran und müssen sich damit auseinandersetzen. Und dann gibt es natürlich die Formen, die zwar genetisch bedingt schon vorhanden sind, aber oftmals erst im Erwachsenenalter dann Symptome in der Form ausprägen, dass man wirklich zum Arzt damit geht. Bei den kindlichen Formen ist klar, da sind relativ schwere Symptome da. Und da geht es dann erstmal um die Bewältigung, dass man unmittelbar schaut, wo kann man sich eine Versorgung holen. Da gibt es ja auch nur wenige Zentren überhaupt. Und bei den Erwachsenen haben wir eher das Problem, dass sie überhaupt erstmal eine Diagnose brauchen. Was ziemlich knifflig ist, weil die Symptome im Erwachsenenalter erst langsam einsetzen und sehr variabel sein können und zunächst auch gar kein kohärentes Bild zu ergeben scheinen. Und deswegen kann es manchmal sehr lange dauern, bis die Erwachsenen eine Diagnose kriegen. Und dann ist in beiden Fällen, also sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen, das nächste Problem, dass diese kurze Zusammenfassung, die Sie auch am Anfang hier gegeben haben, ja doch immer darauf hinausläuft, dass es eine unheilbare, sich weiterentwickelnde, fortschreitende Erkrankung ist, gegen die man im Grunde nichts tun kann. So steht es zumindest noch überall im Internet. Und das ist ja so auch nicht mehr richtig. Das heißt, das Nächste, was ich dann auch als Selbsthilfeberatender machen muss, ist, die Leute ein bisschen abfangen und die Panik aus den Leuten rausnehmen, wenn sie das im Internet dann lesen. Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten, was man machen kann, wie man ein Management der Erkrankung hinbekommt.
Jetzt ist das ja eine, Sie haben es angesprochen, eine seltene Erkrankung. Das heißt, es haben wenige Menschen, aber diejenigen, die es haben, die haben auch ein ganz grundsätzliches Problem in Bezug auf Informationen. Was sind denn so die Hauptfallstricke, die Menschen mit seltenen Erkrankungen bewältigen müssen?
Ja, wie Sie sagen, überhaupt Anlaufpunkte zu finden, wo man erstens Informationen bekommt, nach Möglichkeit objektive Informationen und zweitens auch dann eine medizinische Betreuung, was auch nicht immer so einfach ist, und drittens auch sehr konkrete lebenspraktische Ratschläge und Hinweise, die man am ehesten in der Selbsthilfe dann bekommt. Das größte Problem ist allerdings immer bei den seltenen Erkrankungen überhaupt erstmal eine Diagnose zu bekommen, weil, wie gesagt, was so selten ist, danach wird ja nicht primär gesucht. Wenn man schon von Anfang an wüsste, wonach man suchen muss, wäre es mit der Diagnose natürlich auch entsprechend leichter.
Sie sind der erste Vorsitzende des HPP e.V., der hat vor 15 Jahren die Türen geöffnet und Sie haben sich damals entschlossen, den Selbsthilfeverein zu gründen. Was Sie jetzt gerade gesagt haben, ich gehe mal davon aus, das waren so die ersten Ideen, dass Sie gesagt haben, naja, die Leute brauchen Informationen, sie brauchen eine Anlaufstelle. Was waren denn so Ihre ersten Schritte? Welche Herausforderungen gab es damals? Wie hat man sich damals in Zeiten vor WhatsApp und Co. eigentlich vernetzen können?
Okay, da muss ich ein bisschen ausholen. Es gab schon einen Verein. Wir waren ja nicht der erste weltweite Patientenverband, sondern es gab seit 2004 in Frankreich gab es eine Patientenorganisation. Und es gab auch in Kanada schon Leute, die sich zusammengeschlossen hatten, ausgehend vom kanadischen Zentrum von Dr. Cheryl Rockman-Greenberg, die in Manitoba eine große Patientengruppe betreut. Und die haben sich übers Internet wohl schon gefunden. Und zu der Zeit bin ich zufällig auch über eine Mailingliste tatsächlich auf die Gruppe gestoßen. Und dann war eigentlich erst geplant, dass wir einen europäischen Patientenverband gründen, was dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert hat, sei es wegen der Sprachbarriere oder auch sei es wegen steuerlicher Geschichten wie Spendenbescheinigungen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen unser deutsches Zentrum, das medizinische Zentrum hier in Würzburg, das schon existiert hat und wo schon eine ganze Gruppe von Familien auch vorstellig geworden war, nehmen wir und machen unseren eigenen Verein. Das war also nicht ich alleine, sondern da war maßgeblich auch Professor Hermann Birschig beteiligt, der inzwischen in Berlin ist.
Wenn Sie jetzt die letzten 15 Jahre mal so anschauen, was sind denn die Dinge, die Sie besonders stolz machen? Vielleicht Momente, auf die Sie gern zurückblicken? Und wie viele Mitglieder hat Ihr Verein eigentlich?
Da beantworte ich die letzte Frage zuerst. Wir steuern jetzt auf die 200-Mitglieder-Marke zu.
Und die sind alle betroffen?
Die meisten davon, ja. Zum Teil dann auch Familienangehörige. Und es sind einige wenige Freunde, die sich dann auch entschließen, zur Unterstützung dem Verein beizutreten. Aber ich sage jetzt mal, 180 Betroffene haben wir da. Dann haben wir noch eine geschlossene Facebook-Gruppe. Da sind auch nochmal, denke, wenn ich die Schnittmengen hier zusammenrechne, sind vielleicht auch nochmal 50, 60 weitere Betroffene dabei. Also wir gehen auf die 250er Marke zu von Leuten, die die Diagnose haben, was natürlich eigentlich relativ wenig ist, wenn man mal die Prävalenzzahlen, die es gibt, auf Deutschland hochrechnet, müssten es eigentlich viel mehr sein. Also ich rechne eigentlich mit etwa 10.000 bis 15.000 Betroffenen, die natürlich nicht so schwer betroffen sind wie ich, aber diese Erwachsenenformen sind wohl sehr viel häufiger, als man annimmt. Was war jetzt die erste Frage?
Ja, mich interessiert insbesondere, worauf Sie so, wenn Sie zurückblicken, besonders stolz sind. Was waren so Momente, wo Sie gesagt haben, jawohl, das ist schön, da haben wir was erreicht?
Ja gut, das ist zum einen, wenn man sieht, dass die medizinischen Fachkreise aufmerksam werden auf die Erkrankung. Da gab es eine Begebenheit bei einem Kongress in der Schweiz. Das ist ja das Schöne, im Ausland darf man als Patientenvertreter auch problemlos an Kongressen teilnehmen. Da gab es eine Symposiumsveranstaltung und dann kam anschließend eine Dame auf mich zu, offensichtlich eine Ärztin, und sagt, sehen Sie mal, jetzt weiß ich endlich, was ich habe und was mein Sohn auch hat. Also offensichtlich passiert es dann immer wieder mal, dass die Leute dann auch selber aufmerksam werden. Und das andere, worauf ich im Nachhinein stolz bin, ist, dass eigentlich ich für die Abkürzung HPP verantwortlich bin. Weil in dieser Anfangszeit, die ich gerade vorhin ein bisschen beschrieben habe, da gab es international noch keine einheitliche Abkürzung für die Hypophosphatase, sondern jedes Land hatte da so eine eigene, etwas improvisierte Abkürzung. Und als wir dann 2006 unseren Verband gegründet haben, habe ich mir überlegt, wir brauchen eine Internetseite und ich brauche eine passende Abkürzung. Und nachdem HP nicht so wirklich praktikabel schien, was in Deutschland die gängige Abkürzung war damals, habe ich gedacht, ich nehme HPP, mache noch ein EV dahinter und dann lasse ich das mal so registrieren. Das habe ich dann konsequent immer wieder benutzt, die Abkürzung, und dann hat die sich im Laufe der letzten 15 Jahre offensichtlich international durchgesetzt.
Das heißt, Sie haben praktisch den Namen der Erkrankung mitgeprägt. Darauf kann man wirklich stolz sein.
Die Abkürzung.
Jetzt die Abkürzung. Jetzt schauen wir auf 15 Jahre zurück. Was sind die Schwerpunkte und Ziele für Sie in den nächsten Jahren?
Ja, wir müssen gucken, dass wir weiterschauen, wie es mit der Forschung funktioniert. Es verlagert sich auch international ein bisschen. Zum Beispiel hat sich die internationale Mutationsdatenbank von Frankreich nach Österreich verlagert. Und in Österreich entsteht gerade ein größeres Forschungszentrum. Da müssen wir gucken, wie wir uns vernetzen. Und es fehlt natürlich überall an finanziellen Mitteln, um die Erkrankung insgesamt besser zu erforschen. In zweierlei Hinsicht. Einmal die ganze Grundlagenarbeit, an der es noch ein bisschen fehlt oder eigentlich massiv. Zum Beispiel, was macht das Enzym genau? Also diese gewebeunspezifische alkalische Phosphatase, das kommt immer ein bisschen kurz. Die macht ja nicht nur Knochen und Zähne und Muskeln, sondern die macht ja auch Entzündungen. Sowas ist beteiligt daran. Die ist beteiligt an der Produktion von Neurotransmittern. Die ist beteiligt daran, wie sich schon das gesamte Nervensystem embryonal entwickelt. Das Immunsystem, da reguliert sie wohl auch mit, zum Teil die Verdauung. Und das sind alles Sachen, die ein bisschen untergehen in diesem großen Gesamtbild, das natürlich wir auch nach außen vermitteln müssen, damit man die Krankheit überhaupt wahrnimmt in der Öffentlichkeit. Aber also dieses Enzym ist offensichtlich noch für viel mehr Dinge verantwortlich, die noch dringend weiter erforscht gehören. Und wir brauchen auch mehr patientenzentrierte Forschung, zum Beispiel im Hinblick auf die Ernährung. Wie soll man sich am besten ernähren? Wir brauchen mehr Forschung im Hinblick. Was ist an physiotherapeutischen Maßnahmen sinnvoll, was nicht? Und wie weit ist der Mensch mit Hypophosphatasie überhaupt körperlich belastbar oder nicht? Also, und woran liegt es denn tatsächlich? Wo kommt diese Muskelschwäche her? Das ist, in Ansätzen weiß man es schon oder hat man Theorien, aber so wirklich komplett erforscht ist es nicht. Und das wird ein großer Schwerpunkt sein müssen, wo wir auch noch Mittel auftreiben müssen, um das Ganze irgendwie umzusetzen.
Jetzt kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung mit Patienten mit seltenen Krankheiten sagen, die wissen oft besser über die Erkrankung Bescheid als ich, der Arzt. Wie haben Sie das erfahren? Wie funktioniert es mit den Ärzten? Und was wären denn so aus Ihrer Sicht Punkte, bei denen man die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten auch noch verbessern könnte?
Ja, das ist schwierig, weil das hängt ja immer von beiden Seiten ein bisschen ab. Wie gesagt, wenn ich nicht weiß, wonach ich suchen muss, dann tue ich mir natürlich schwer, erstmal zu einer Diagnose zu kommen. Und wenn es da schon Reibungen gibt, dann wird auch die weitere Zusammenarbeit, glaube ich, schwierig. Aber ich sehe immer wieder, dass es, oder anders ausgedrückt, ich höre immer wieder von unseren Mitgliedern auch, dass es sehr engagierte Ärztinnen und Ärzte gibt, die sich vor allen Dingen erstmal Zeit nehmen und zuhören. Das ist immer eine Frage der persönlichen Einstellung und des persönlichen Engagements gegenüber den Betroffenen oder den Patientinnen im Alltag. Wie gehe ich mit denen um? Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man eine strukturierte Gesprächsführung hinbekommt. Also die Patienten kommen oft mit einem ganzen Strudel an unterschiedlichen Symptomen, die man erstmal ganz schlecht zusammen unter einen Hut bringt oder schlecht einordnen kann. Das heißt, es müssten auch die Patientinnen ein bisschen mitarbeiten und sagen, okay, ich mache mir halt vorher mal eine Liste, was habe ich für Probleme, dass ich sie dann nacheinander in Ruhe vortrage in der Zeit, die wir haben. Oder auch, welche Fragen habe ich, die schreibe ich mir auch vorher auf, dass man das Arzt-Patienten-Gespräch ein bisschen strukturiert. Und dann sage ich auch rundheraus, das hängt natürlich davon ab, dass sich die Ärztin oder der Arzt auch die Zeit nimmt, sich das in Ruhe anhört und dann davon ausgeht, dass es vielleicht auch etwas Besonderes, etwas Seltenes sein könnte, die Erkrankung, die hier geschildert wird, und mal kurz eine Suchmaschine anwirft und mal schaut. Da gibt es ja sehr, sehr geeignete Sachen auch von unserem deutschen Dachverband, Datensätze, die man abrufen kann. Oder man wendet sich zum Beispiel, wenn man selber unsicher ist, an eins der Zentren für seltene Erkrankungen, die jetzt an jeder größeren Universitätsklinik errichtet sind, wo man sich gezielt auch Informationen zu einzelnen Geschichten holen kann. Aber die Struktur, dass die Patienten die Ärzte nicht überfordern und die Ärzte sich ein bisschen öffnen und sagen, okay, wenn es jetzt kein Osteoporose ist, wenn es jetzt keine Parodontose ist, wenn es jetzt kein Rheuma ist, vielleicht ist es ja doch was Seltenes.
Und das ist ja das Verrückte an seltenen Erkrankungen. In der Summe sind sie gar nicht mehr selten. Ja, jetzt werden unsere Hörer eine ganze Menge über die HPP mitgenommen haben. Was möchten Sie unseren Hörern am Ende einfach noch mitgeben?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich bewusst ist, dass es seltene Erkrankungen gibt. Und wenn jemand mit einer Reihe von Symptomen und gesundheitlichen Problemen kommt, dass man sich das genau anschaut. Wir haben auch das Problem, das hatte ich schon erwähnt, dass neben der Vielzahl an körperlichen Symptomen es auch sein kann, dass die Menschen ein bisschen unausgeglichen wirken, wenn sie eine Hypophosphatasie haben. Das habe ich persönlich erlebt, als ich sie im Erwachsenenalter wiederbekommen habe, dass ich etwas hatte, was viele beschreiben. Das nennt sich Brain Fog, dass man also plötzlich über einen Zeitraum von einigen Wochen einen Großteil seiner Konzentrationsfähigkeit verliert. Gleichzeitig entwickelt man eine innere Unruhe, kann nicht mehr schlafen und ähnliche Geschichten. Ich habe zum Beispiel von meiner Magisterprüfung ein komplettes mündliches Fach in der Prüfung vergessen vorzubereiten, obwohl ich das vorher alles mit dem Professor besprochen hatte, was ich vorbereiten sollte. Das war gerade zu der Zeit, wo es mich wieder erwischt hat, bevor dann die etwa 50 Knochenbrüche hinterherkamen. Und wenn so ein Patient bei einem in der Praxis steht oder in der Ambulanz, dass man sagt, okay, dann gucke ich mir mal genauer an, wenn der sowas hat wie körperliche Symptome und er ist ein bisschen fahrig in seiner Gesamterscheinung, dass man vielleicht dran denkt. Und das erste Merkmal, das man eigentlich immer sehen kann, spätestens wenn man eine Blutprobe hat, ist die alkalische Phosphatase. Das ist vielleicht das Wichtigste, dass man wirklich, wenn man einen Patienten hat, der emotional, psychisch, insgesamt und auch körperlich viele unterschiedliche kleine Symptome hat, dass man einfach mal hinschaut, was hat der im Labor, was sehe ich da? Und es sollte, und das wäre ein Wunsch von mir, sollte auch in jeder medizinischen Hochschule und Universität den Medizinstudentinnen beigebracht werden, dass nicht nur eine hohe alkalische Phosphatase ein Problem darstellt, sondern vor allen Dingen auch eine niedrige. Da gibt es ja auch verschiedene Sachen, nicht nur die HPP, die dafür verantwortlich sein können, dass man dem auch etwas mehr Aufmerksamkeit widmet, als es in den letzten Jahrzehnten der Fall war.
Wir haben heute gelernt, das Wichtigste bei seltenen Erkrankungen ist hinschauen und darüber nachdenken, dass es sie gibt, wie zum Beispiel die Hypophosphatasie. Und wir haben mit dem ersten Vorsitzenden des entsprechenden Selbsthilfevereins, dem HPP e.V., der im letzten Jahr sein 15-jähriges Bestehen feierte, gesprochen. Herr Brandt, war mir eine ausgesprochene Freude. Auch ich habe heute viel gelernt und gerade Ihr letzter Hinweis, dass auch eine niedrige alkalische Phosphatase ein Warnsignal sein kann, der war mir so nicht bewusst und ich bin dankbar, den mit in meine tägliche Praxis zu nehmen. Herr Brandt, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und vielen Dank für das Gespräch.
Ebenso, vielen Dank.